Wir sind gerade in Stuttgart-Stammheim und wir stehen hier vor der Firmenzentrale von Sika Deutschland mit Hauptsitz in der Schweiz. Und Sika zählt zu den weltweit größten und führenden Unternehmen im Bereich Bau- und Industrietechnologien, da insbesondere auch für Kleb- und Dichtstoffe.
Ja, es ist tatsächlich ein super Unternehmen. Wirklich Weltmarktführer, auch mit einem weltweiten Marktanteil von ca. 12%, Umsatz über 12 Milliarden, weltweit über 30.000 Beschäftigte. Wow für Stuttgart.
Ich muss gestehen, ich hatte Sika hier in der Region Stuttgart überhaupt nicht auf dem Schirm. Also das Logo kannte ich, die Farben sind mir natürlich auch sofort wieder in Erinnerung gekommen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es einigen Hörerinnen und Hörern von uns auch gerade ähnlich geht. Deswegen umso besser, dass wir heute hier sind. Susanne, ihr habt gerade eure Konjunkturumfrage veröffentlicht. Wie geht's denn der Baubranche eigentlich gerade?
Ja, wir haben tatsächlich diese Woche die Konjunkturumfrage veröffentlicht. Und erfreulicherweise gibt es den erhofften Silberstreif am Horizont über fast alle Branchen hinweg. Und auffällig ist tatsächlich, dass die Baubranche insbesondere ihre aktuelle Lage deutlich besser einschätzt als im Herbst. Wir haben auch nachgebohrt und es liegt am Wohnbau. Die Förderprogramme sind im Moment offensichtlich so, dass sie greifen und insofern ist die Baubranche eigentlich ganz hoffnungsvoll, ja, wenn auch verhalten, was die Erwartungen angeht, aber es ist eine positive Aussicht.
Also Wohnbau auch spannend für Sika eigentlich.
Ich glaube, Sika, können wir nachher fragen, hat ganz unterschiedliche Geschäftsfelder, aber auch Wohnbau, ne? Alles, was in dem Bereich mit Kleb- und Dichtstoffen zu tun hat.
178K, der Wirtschaftspodcast der IHK Region Stuttgart mit Susanne Herre und Martin Hoffmann.
Herzlich willkommen zu 178K Folge 3. Heute sind wir bei Sika Deutschland in Stuttgart-Stammheim.
Ja, wir stehen auf dem Werksgelände. Hier dampft es. Es ist ein klassisches Industriegelände mit Schornstein aus Backstein, leicht krumm. Richtig archaisch, wie man sich das so vorstellt.
Genau, hier unten fährt auch gerade direkt ein Gabelstapler entlang. Und dann sieht man natürlich noch dieses sehr typische Sika-Gelb. Und
ja.
Das Rot, ne?
Also ja, Rot-Gelb, das man kennt, wenn man die Produkte vielleicht auch nicht im Kopf hat, aber wenn man das Logo sieht, dann erkennt man es sofort.
Wir treffen uns heute mit Daniela Schmiedle, der Geschäftsführerin von Sika Deutschland. Sika Deutschland, eine Tochtergesellschaft der Sika AG aus der Schweiz. Wir sprechen über die aktuelle Wirtschaftslage, natürlich auch über den Standort Stuttgart, den Stand der Digitalisierung, über künstliche Intelligenz darf in diesem Jahr natürlich überhaupt nicht fehlen, die Transformation, Werte und Unternehmenskultur. Also wo drückt der Schuh, wo liegen aktuell die größten Herausforderungen der Branche und wo muss die Politik auch nochmal an den Rahmenbedingungen schrauben? Es gibt wirklich einiges zu besprechen.
Pforte geschafft und hier ist die Glastür. Ah, ich sehe die Daniela schon.
Da hinten ist sie schon, oder? Dann gehen wir doch mal ins Warme auch rein.
Hallo Daniela.
Hallo. Sehr toll, dass ihr da seid.
Hallo, schön, dass wir da sein dürfen.
Ja, sehr gerne. Kommt doch bitte rein.
So, perfekt, sehr schön. Können wir den Aufzug nehmen? Oder?
Aber sicher.
Wo geht es eigentlich hin?
Wir gehen ganz nach oben.
Dann ist gut, dass wir einen Aufzug
nehmen. Ja, wir nehmen den Aufzug. Die drei. Also wenn wir gerade hier sind, wollte ich euch eben zeigen, das ist einer der Böden, der zum Beispiel hier am Standort Stuttgart produziert wird. Das ist der Hauptstandort, der sogenannte Epoxidharze herstellt, Reaktivbeschichtungen, die wir nicht nur für so Commercial-Gebäude wie hier, sondern vor allem für die Automobilindustrie und auch für die Oberflächenschutzsysteme für Parkhäuser produzieren. Also jeder von uns, wenn er in Stuttgart in die Tiefgarage reinfährt, fährt meist auf Sika-Oberflächenschutzsystemen.
Und das ist super haltbar. Also wenn ich jetzt unsere Tiefgarage nehme, weil die ist jetzt 12 Jahre alt und wird, weil es ein heller Boden ist, regelmäßig gereinigt, aber man musste noch nie neu beschichten.
So muss Sika sein. Das muss Sika sein. Das hört sich nach Sika an.
Alles richtig
gemacht. Ja, sehr gut.
Super. Spannend, ja. Daniela, erstmal vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Ich freue mich auf unseren Podcast. Und wir fangen immer mit ein paar persönlichen Fragen an. Und das würde ich jetzt auch zum Einstieg gerne machen. Du bist unser dritter Podcast-Gast. Und die zwei ersten Herren waren beide Juristen. Du bist Bauingenieurin. Wie kam es tatsächlich zu der Berufswahl?
Ich bin tatsächlich familiär vorbelastet. Das ist relativ einfach zu erklären. Meine Eltern hatten einen klassischen Handwerksbetrieb und sie haben immer noch 3 Töchter. Für uns war das vollkommen normal. Familie, Firma, das war irgendwie eins. Und insofern sind wir natürlich sehr früh geprägt worden. Ich war immer mit auf den Baustellen dabei. Ich fand das immer spannend. Und da meine Schwester Architektur studiert hat und ich dann gesagt habe, nein, das mache ich nicht.
Es ergänzt sich aber ganz gut.
Es ergänzt sich ganz gut, habe ich mich dann fürs Bauingenieurstudium entschieden.
Und wäre es nicht auch eine Option gewesen, dann bei deinem Vater in den Betrieb einzusteigen? Also wenn das ein Handwerksbetrieb war und die Neigung bei dir da ist? Mhm.
Doch, das war absolut der Plan und das habe ich tatsächlich auch gemacht.
Oh, spannend.
Ja. Und? Also ich war nach meinem Studium erstmal in der Immobilienwirtschaft unterwegs und das hat mir wirklich, wirklich großen Spaß gemacht. Da wäre ich sicherlich heute noch, wenn dann nicht irgendwann mein Vater gesagt hätte, du, ich werde jetzt 65. Und wir hatten natürlich immer schon drüber gesprochen, dass das ja ein perfect match wäre. Mhm. Und dann habe ich wirklich schweren Herzens diesen heißgeliebten Job gekündigt. Ich kann mich sehr gut an diesen Tag erinnern, das war schwer. Und bin zu Hause eingestiegen ins Familienunternehmen. Und wir haben das dann tatsächlich 2 Jahre auch erfolgreich gemacht. Aber als es dann wirklich an die Übergabe ging, also wo er loslassen musste, ist es schwierig geworden. Und wir sind über diesen Generationenkonflikt tatsächlich nicht drüber gekommen, obwohl wir damals ein super Verhältnis hatten, heute auch ein tolles Verhältnis haben. Aber das haben wir nicht geschafft.
Ist das Unternehmen jetzt bei einer deiner Schwestern oder ist es verkauft worden oder ja. Was ist passiert?
Also wir haben es tatsächlich verkauft. Es gab, ich kann mich noch gut erinnern, es war kurz vor Weihnachten 2003. Also es war vielleicht auch nicht der ideale Zeitpunkt für ein harmonisches Weihnachtsfest.
Hört sich nicht aber so an, ja.
Klingt wirklich nicht so gerade. Also.
Ich habe sehr mit mir gehadert, weil ich eben eine große Verantwortung gespürt habe. Und das war meine erste Erfahrung mit berufsbegleitendem Coaching. Das war damals noch überhaupt nicht en vogue. Aber ich hatte einen sehr guten Freund, der gesagt hat, du musst dich da jetzt irgendwie beraten lassen, weil er gesehen hat, dass ich unglücklich war. Und in diesem Coaching, da habe ich tatsächlich jemanden sehr professionellen erwischt, war das innerhalb von 2 Sessions klar, was mein Lebensweg ist. Und das hat mich extrem gestärkt. Und dieser Tag, als ich dann bei meinen Eltern gesessen bin und gesagt habe, es tut mir wirklich leid und ich hätte es auch gerne anders gehabt, aber ich kann das so nicht machen, das ist nicht mein Lebenswerk. Der war schwer für alle. Und dann haben wir uns aber darauf geeinigt, dass ich noch 6 Monate an Bord bleibe und wir gemeinsam den Plan haben, die Firma zu verkaufen, eben in gute Hände zu geben.
Jetzt kennst du ja beide Seiten. Ich sage auf der einen Seite Familienunternehmen und auf der anderen Seite auch Konzern. Wie unterscheidet sich das für dich?
Ich würde sagen, der ganz große Unterschied ist das tolle Wort Stakeholder Management. Im Familienunternehmen oder im eigenen Unternehmen sind eben die Entscheidungswege oft einfacher. Kürzer, bestimmt auch kürzer. Ich persönlich bin nie wirklich an diese Grenzen gekommen, wo ich gesagt habe, es dauert mir alles zu lang in so einem Konzern, ja, oder es ist anstrengend, alle ins Boot zu holen. Ich habe mich sehr schnell in diesem Umfeld zurechtgefunden. Jetzt muss man aber natürlich auch sagen, dass die SIKA, also ich sage immer, die persönliche Stärke der SIKA ist unter anderem, dass wir ein sehr familiär gebliebenes Unternehmen sind, dass wir ein Unternehmen sind, das schon untereinander auf sich achtet, ja, also persönliche Kontakte sind wichtig, sind auch wichtig für die persönliche Weiterentwicklung. Und es gibt aber hier immer Menschen, die einem helfen. Und insofern war das für mich zu diesem Zeitpunkt der perfekte Nährboden, um mich persönlich weiterzuentwickeln.
Ich würde gerne nochmal an den Punkt gehen, wo du gesagt hast, also Familienunternehmen, du wirst es nicht übernehmen, aber ihr habt euch darauf geeinigt, dass du nochmal 6 Monate dabei bleibst, um es dann auch verkaufen zu können. Hat man da so den Plan im Kopf, okay, irgendwann Geschäftsführerin zu werden oder entwickelt sich das irgendwie mit der Zeit?
Da kann ich eine ganz klare Antwort geben. Nein, den Plan hatte ich nicht. Ich war super, super happy, dass die SIKA mir die Gelegenheit gegeben hat, sozusagen bei Null wieder neu anzufangen. Das war so. Bin kopfüber in ein Metier reingesprungen, das ich überhaupt nicht kannte. Ja, ich war Bauingenieurin, ich kam aus der Immobilienwirtschaft, ich kannte das Handwerk. Also ich war mit unserem Unternehmen ja eher als möglicher kaufender Kunde einer Sika unterwegs, auch wenn ich es damals nicht wusste. Ich hatte nicht den Plan, jetzt in diesem Unternehmen irgendwo in eine bestimmte Position zu kommen, sondern was mir von Anfang an hier gefallen hat, war, dass man Dinge tun konnte, dass man Gestaltungsfreiheit hatte, dass viel Eigenmotivation und Eigeninitiative erlaubt war. Aber nein, ich habe mir nie vorgenommen, Geschäftsbereichsleiter oder Geschäftsführerin zu werden. Aber ich habe auch nie Nein gesagt, wenn man mich gefragt hat, in die nächste Position zu gehen. Und da gab es schon manche Punkte, die grenzwertig waren.
Also interessant auch nochmal, ist die Philosophie bei Sika auch tatsächlich, Menschen so zu entwickeln, dass sie intern diese Karriere-Steps tun können und auch nicht dann beim endverantwortlichen Position von außen jemand zu holen?
Das ist absolut Sika-Spirit. Wir sprechen auch vom Sika-Spirit. Wir entwickeln unsere Führungskräfte, ich würde sagen zu 90% aus unserer eigenen Belegschaft, das gehört zu unserer Kultur und das hat uns in dieser Komplexität, also wir sind ein komplexes Unternehmen, wir haben einen gigantisch großen Warenkorb und wir haben ganz, ganz viele unterschiedliche Kundengruppen und dafür braucht es schon ein bisschen Wissen, wie dieses Unternehmen tickt, wie die Kundengruppen ticken, damit man auch die Schnittstellen richtig herstellen kann. Deshalb hat uns das in den letzten 20 Jahren, die ich jetzt beurteilen kann, schon sehr erfolgreich wachsen lassen.
Jetzt haben wir auch ein kleines Geschenk mitgebracht. Susanne, du hast es ja schon gesagt, wir waren in der letzten Folge, waren wir auf dem Flughafen, am Stuttgarter Flughafen, haben dort mit dem Geschäftsführer, mit Ulrich Heppe gesprochen und kann man natürlich nachhören, empfehlen wir immer, Folge 1, Folge 2 kann man sich durchaus sehr, sehr gerne anhören. Und da haben wir ein kleines Geschenk besorgt, übergeben bekommen, mitgebracht für dich. Das kommt später auch noch auf dich zu, sprechen wir nachher. Aber Susanne, bitte.
Genau, und wir dachten, das könnte dir passen, weil es in der Schweiz, vor allem jetzt im Winter, ja, sehr kalt ist. Und ich weiß auch, dass du gerne im Allgäu bist und ich gebe es dir jetzt, aber die Spannung ist wahrscheinlich schon gebrochen.
Schau mal rein. Großartig, eine blaue Mütze. Mit Flugzeugen drauf. Ja, genau. Dankeschön.
Gut, dann gehen wir mal auf das, was eigentlich Sika macht, ja, weil ich glaube, viele kennen es, aber von unseren Hörern vielleicht doch nicht alle. Und deswegen mal ganz einfach die Frage, was macht Sika typisch?
Sika bezeichnet sich als ein produzierendes Unternehmen der Spezialitätenchemie. Das klingt jetzt ziemlich holprig. Wir produzieren sehr spezielle Produkte, zum großen Teil für das Bauwesen, für ganz spezielle Anwendungen. Also zum Beispiel bituminöse Schweißbahnen für die Brückenabdichtung. Also wer im Stau steht und auf einer Brückenbaustelle auf die Gegenfahrbahn guckt, sieht oft gelbe Eimer stehen. Das ist dann unser Grundierharz, das benötigt wird, um die bituminöse Schweißbahn aufzubauen, um an dieser Stelle eben das Chlorid Salz, das über die Fahrbahn sozusagen an die Betonfläche kommen könnte, abzuhalten und den Beton zu schützen. Also das ist schon eines der Themen, das uns im Wesentlichen immer beschäftigt. Bauwerke schützen. Darum geht es. Und dafür haben wir wirklich sehr viele unterschiedliche Produkte. Wir sind aber auch sehr, sehr stark in der Technologie für Bodenbeschichtungen. Sehr spezielle Beschichtungen, speziell in der zum Beispiel Automobilindustrie. Wo die meisten Böden heute ableitfähig sein müssen. Also das sind sehr technische Böden. Oder auch eben für den Alltag. Also viele von uns fahren ja des Öfteren in Tiefgaragen. Diese Tiefgaragen müssen eben auch von Chloriden, also die Oberfläche muss von Chloridsalz geschützt werden. Die Autos bringen Tauwasser über die Radkästen ein. Das steckt viel Tausalz drin. Das taut in der Tiefgarage ab. Und wenn dieses Tausalz auf die direkte Betonoberfläche kommen würde, würde es über Mikrorisse eindringen, an den Stahl wandern und den Stahl schädigen. Und dann friert das auf, schädigt den Beton und dann haben wir die großen Schäden. Also es geht immer darum, Bauwerke zu schützen mit unterschiedlichsten Produkten. Wir haben aber auch noch eine zusätzliche Sparte, die ist so ein bisschen speziell, aber extrem erfolgreich. das, was früher genietet geschraubt wurde, ob jetzt an Waschmaschinen, Kaffeemaschinen oder Aufliegern für LKWs, wird heute geklebt. Und auch diese Kleb- und Dichtstoffe stellt Sika her.
Woher kommt denn der Name Sika?
Es gibt unterschiedliche Geschichten dazu.
Ich habe nämlich auch zwei gelesen und da habe ich gedacht, da muss ich nachfragen, weil es wird ja nur eine stimmen können.
Also ich weiß es nicht hundertprozentig, aber die mir am öftesten zugetragen wird, ist, dass, also unser Firmengründer hieß Kaspar Winkler, seine Frau hieß Sigrid.
Sika. Okay.
Sigrid und Kaspar.
Ich hatte nämlich was gelesen, auch mit den Inhaltsstoffen so ein bisschen. Da kommt man auch irgendwie auf Sika.
Kommt man auch auf Sika, die Geschichte gibt es auch. Ich kann es gar nicht hundertprozentig sagen.
Ich finde das schön mit Kaspar,
ja,
mit den Namen.
Ja, das hat auch was Regionales wie Leki oder so. Ja. Das ist ja auch genau. Sehr schön. Wir bleiben da dabei.
Bleiben wir einfach mal da dabei. Jetzt seid ihr seid weltweit vertreten. Ich glaube 400 Standorte insgesamt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Wie beeinflussen euch verschiedenste Krisenherde? Und davon haben wir ja gerade wirklich einige.
Also ich würde sagen, vielleicht fange ich weiter vorne an. Also unsere Mutter sitzt in der Schweiz, die Sika-Gruppe. Und die Sika ist so aufgebaut, dass es in den Ländergesellschaften, in denen wir tätig sind, das sind momentan 103 Ländern, gibt es immer eine eigene Company, die autark arbeitet und für den lokalen Markt zuständig ist. Das macht uns extrem agil und stark am Markt. Bestes Beispiel ist Deutschland. Wir haben hier eine starke Regulierung. Das heißt, unsere Produkte, die wir hier verkaufen, müssen höhere Anforderungen erfüllen als jetzt zum Beispiel ein Produkt in Spanien. Und das ist ganz wichtig. Durch diese dezentrale Aufstellung sind wir eben sehr gut in der Lage, unser Portfolio, das der jeweilige Markt benötigt, bereitzustellen.
Darf ich da mal kurz einhaken? Mhm. Weil das finde ich ja, also passt so in alles, was wir gerade machen. Wenn du sagst, dass die Regulierung in Deutschland für eure Produkte höher ist als in Spanien. Mhm. Wir sind in der EU. Gibt es also national zusätzliche Regelungen, die ihr dann zu beachten habt? Weil wenn es EU-Regelungen wären, müssten sie ja theoretisch überall gleich sein. Mhm. Also sind es tatsächlich dann Standards, deutsche Zusatzstandards? Kommen die über die Normen oder Gesetze? Oder wo kommen
es gibt
die her?
Das Deutsche Institut für Bautechnik in Berlin, das eben auch in Deutschland ein gehöriges Wort mitspricht, wenn es um vor allem standsicherheitsrelevante Bauten geht. Es wurden sehr, sehr viele Dinge schon abgebaut, eben im Zuge dieser Harmonisierung durch EU-Recht. Nichtsdestotrotz ist es eben so, in Deutschland haben wir einen anderen Winter als in Spanien. Das heißt, ein Instandsetzungsmörtel, der hier auf einer Brücke eingebaut wird, muss eine gewisse Frosthaushaltsprüfung bestehen, was in Spanien schlichtweg nicht notwendig ist.
Okay, aber dann hat sich fast schon die nächste Frage eigentlich, die ich hatte, so ein bisschen hast du sie schon beantwortet. Warum ist ein Schweizer Konzern, warum hat er eine Tochtergesellschaft in Deutschland, weil eigentlich bei uns immer die umgekehrten Fragen kommen. Wir wollen in die Schweiz, weil da vielleicht das Abgabenniveau besser ist, die Bürokratie geringer. Aber verstehe ich richtig, ihr produziert dann überwiegend für den deutschen Markt in Deutschland?
Jein, also wir produzieren auf jeden Fall für den deutschen Markt in Deutschland. Wir produzieren jedoch auch hier zum Beispiel aus diesem Werk in Stuttgart tatsächlich für 80 Ländergesellschaften im Sika-Konzern. Und das zeigt auch, wie wichtig dieser Standort Stuttgart hier für die Sika-Gruppe ist. Die Produkte, die wir hier herstellen, sind sehr, sehr speziell. Also da braucht es hohes Know-how auf Forschungs- und Entwicklungsseite. Es sind viele unterschiedliche Rohstoffe, es sind viele, viele patentierte Technologien. Und dieser Standort ist im Moment das Herzstück für diese Reaktivharze. Und insofern sind wir sehr stolz, dass wir ungefähr 80 Länder aus der Gruppe beliefern. Es entstehen tatsächlich jetzt in anderen Regions auch zusätzliche Produktionsstandorte für diese Technologie. Aber das wächst jetzt erst, das macht schon Sinn. Also ein Standort ist auch in Spanien, aber der ist schon komplett ausgelastet. Ja, also die können auch nicht mehr. Jetzt entsteht gerade einer in Middle East. Aber Stuttgart ist eben aus der Historie heraus stark.
Geht es dann auch, weil in Deutschland die Standards am, ich nehme jetzt mal an, wahrscheinlich mit am höchsten vielleicht auch sind. Und man kann ja dann quasi hohen Standard, kann man zum Beispiel in ein anderes Land, wo der Standard nicht so hoch ist, besser so rum als andersrum, nehme ich jetzt mal an.
Ja, das ist so. Jedoch will ich auch ganz ehrlich sein, diese Produktionsstandorte, die wir hier haben, sind eher historisch durch Zukäufe gewachsen. Also wenn man jetzt strategische Entscheidungen trifft für weitere Produktionsstandorte, würde ich sagen, muss man natürlich schon immer schauen, wie ist die Region aufgestellt, wo sind welche Märkte, wo brauchen wir welche Produkte, und dementsprechend werden jetzt auch Investitionen getroffen für natürlich Produktionsstandorte in anderen Ländern, in umliegenden Ländern. Also das, was wir hier als sogenannter lokaler Footprint haben, ist sehr gewachsen durch das, dass wir eben erst Lechler übernommen haben, jetzt die MBCC-Gruppe inklusive PCI. Insofern, es ist wenig dabei, was wir wirklich selbst gebaut haben.
Also ich habe jetzt, während du gerade gesprochen hast, gucke ich hinter dich und ihr sitzt hier direkt angrenzend ans Wohngebiet. Mhm. Ist es ein guter Standort hier? Ist es einer, der wachsen kann? Wollt ihr hier wachsen? Also weil es ist wirklich so, also das kann nur eine Straße sein und auf der anderen Seite stehen Familienwohnhäuser.
Also das ist ein guter Standort für uns. Wir würden ihn gerne erweitern. Das ist tatsächlich mit unterschiedlichsten Gremien aus der Region nicht ganz einfach zu diskutieren, sagen wir es mal so.
Okay, das ist jetzt was ich nicht selten höre, weil ich sage immer eigentlich, tatsächlich meine ich ernsthaft, es ist ja fantastisch, dass ihr hier seid, dass ihr hier produziert. Mhm. Das ist auch nicht so selbstverständlich für Stuttgart. Ja. Wir müssen euch ja den roten Teppich ausrollen.
Vielleicht klappt es ja auch, ja. Wir haben tatsächlich jetzt seit ungefähr 2 Jahren wieder einen sehr, sehr engen Kontakt mit der Stadt Stuttgart. Als ich die Geschäftsführung hier übernommen habe, habe ich versucht, das wieder Stück für Stück auch in der kulturellen Anbindung wieder aufzubauen. Und wir haben sehr gute Gespräche dazu. Und ich gehe davon aus, dass das auch erfolgreich sein wird.
Und dann würdet ihr hier erweitern direkt? Ja. Und in welche, also wenn du mir das jetzt gerade zeigen
willst. Wir haben tatsächlich hier hinten, also hinter dieser kleinen Lagerfläche, die du siehst, gibt es das legendäre Maisfeld. Das nennt sich bei uns so, weil es auch im Moment eben ein Maisfeld ist, aber das ist unsere Baureserve.
Welche Fläche zum Erweitern wäre denn potenziell möglich?
Also theoretisch gehen wir von circa 3000 Quadratmetern aus. Wir haben aber, also das sieht man jetzt von hier oben nicht ganz so deutlich, wir haben zwischen den Gebäuden durchaus auch noch Freiflächen. Und wir würden uns sehr wünschen, also ihr habt vielleicht unten die Zufahrtssituation gesehen, wenn hier angeliefert wird, stehen oft die LKWs auf der Straße. Also unten eine gute Anbindung zu schaffen, ist eines der Themen, das wir ganz dringend bräuchten. Und dann hätten wir auch einen ganz anderen Materialfluss. Wir könnten tatsächlich dann in so einem Kreis arbeiten. Und das würden wir sehr gerne zügig realisieren.
Dann schicken wir jetzt mal von hier einen Appell Richtung Wirtschaftsförderung und Stadt Stuttgart, tatsächlich den roten Teppich, den ich gerade erwähnt habe, auszurollen und das Maisfeld zu erschließen.
Ich würde mich sehr freuen,
wenn das klappt. Das legendäre Maisfeld.
Ja, und das ist natürlich auch wichtig, ja, weil wenn ich zu meinen Vorgesetzten in die Schweiz gehe, erwarten die von mir als deutsche Gesellschaft Agilität. Und das kommt jetzt zurück zu der Frage zwischen Schweiz und Deutschland. Und die haben wenig Verständnis, wenn ich dann sage, ah, wir haben das Problem, wir haben das Problem. Die wollen Lösungen sehen, die wollen, dass wir schneller agieren. Und insofern wäre das eben auch insgesamt für uns, für die deutsche Gesellschaft super wichtig, da auch Zeichen setzen zu können, um zu zeigen, die Sika Deutschland in der Sika-Gruppe ist in der Lage, nach vorne zu gehen, große Schritte zu machen, Wachstum zu generieren. Und das wäre wirklich, wirklich wichtig.
Als ihr im BCC integriert habt, ich weiß noch, das war ein Riesenprojekt für dich, das Unternehmen in eure Gruppe, in euer Unternehmen zu integrieren. Und das würde mich einfach nochmal interessieren. Es ist ja eine Herkulesaufgabe, auch so eine Unternehmenskultur anzupassen oder also miteinander zu matchen. Mhm. Vielleicht kannst du da nochmal was sagen.
Ja, also als wir uns getroffen haben, glaube ich, habe ich auch gesagt, das ist das Projekt meines Lebens. Ich kann mich nur erinnern, da hast du gesagt, wer weiß, was noch kommt.
Ja gut, wir sind ja noch jung, du auch vor allen Dingen.
Aber in der Tat, ja, die MBCC-Gruppe hatte insgesamt 4 Einzelgesellschaften mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Eine davon, eine sehr große, eben die PCI. Das verändert uns in der SICA in Deutschland schon mal sehr vehement, weil wir bis dahin sehr stark im Direktkundenbusiness tätig waren. Also die Kunden, die bei uns gekauft haben, Flachdachabdichter, die eben unsere Dachbahnen gekauft haben oder eben auch die Fußbodenbeschichter. Das sind eben so spezielle Produkte, da braucht es wirklich intensive Schulungen, da braucht es Training, da braucht es ganz enge Betreuung. Und insofern gehen diese Produkte direkt. Aber es gibt natürlich einen großen Warenkorb, vor allem jetzt über die PCI, der im Fachhandel und im Do-it-yourself-Business verkauft wird. Und das verändert jetzt die Unternehmensstruktur schon. Und das macht natürlich auch was mit der Kultur im Unternehmen.
Das klingt auch so, als wenn, ich sage es mal, zu deinem normalen Job, der auch schon sehr, sehr arbeitsintensiv ist, dass da nochmal einiges dazugekommen ist. Wie hat sich dein Job, deine Arbeit verändert?
In der Tat ist es so, dass ich meinen Arbeitsalltag schon nochmal anders strukturiert habe. Man denkt ja immer, man kann nicht noch effizienter werden. Und trotzdem geht's irgendwie, Susanne lacht.
Also doch nochmal so ein Stündchen irgendwo rausgeschnitten.
Dinge anders tun.
Anders gemacht.
Dinge anders tun. Und man muss, glaube ich, auch immer stärker lernen, an dieser Effizienz zu arbeiten. Und das kommt ja auch dann mit der Erfahrung. Ich habe natürlich auch ein super tolles Team um mich. Das würde ohne das überhaupt nicht gehen. Aber ich gebe auch zu, dass diese Taktung, Entscheidungen zu treffen, die wird immer höher. Das geht aber irgendwie auch. Aber da braucht es auch Coaching. Da braucht es Coaching. Da kriege ich Coaching von der Susanne, wenn wir uns so selten treffen.
Aber wenn, ist es immer super.
Ja.
Für mich übrigens auch. Wir coachen uns gegenseitig.
Dann ist doch sehr gut.
Und es braucht natürlich immer auch eine Außensicht. Es braucht jemand, der einen reflektiert, einen auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Aber ja, ich lerne, dass immer noch mehr geht.
Wir sind ja in keiner einfachen wirtschaftlichen Situation im Moment. Wir haben es zum Einstieg gesagt, im Moment zieht es wieder ein bisschen an. Die Bauwirtschaft, das bringen wir als kleines Geschenk mit, hat zumindest eine bessere Lageeinschätzung im Moment. Frage, wahrscheinlich vielleicht auch eine, die jetzt ein bisschen rhetorisch ist. Merkt ihr das auch oder habt ihr es gespürt? Und welche Faktoren sind für euch insbesondere wichtig, wenn du auf deine Umsatzzahlen schaust?
Also wir sehen das teilweise jetzt schon, ja. Das hatte ich vorher nicht so explizit erwähnt. Das ist der große Vorteil der SICA, dass wir so breit aufgestellt sind. Es gibt immer Kundengruppen, die mal schwächeln, dann sind Kundengruppen auf der anderen Seite wieder stark. Wir befinden uns in ungefähr 8 Target Markets. Das ist unsere interne Sicht. Die ist auch sehr technologiebezogen. Und so sind wir eben in der Lage, wie so ein Tausendfüßler wirklich viel auszugleichen. Das heißt, wir haben das schon gesehen, dass speziell in der Bauwirtschaft und im Wohnungsbau, unsere Kunden tatsächlich sich stark umstrukturieren mussten und eben der Neubau, weil er ganz wenig existent ist, umgeswitcht werden musste auf Fokusinstandsetzung. Das hat aber zum Glück einigermaßen funktioniert. Ich sehe eine leichte Entspannung. Ich sehe tatsächlich, ich war gestern beim großen Handelskunden, der auch gesagt hat, die Auftragsbücher fürs erste Halbjahr sind voll. Vor allem bei seinen kaufenden Kunden. Ich sehe natürlich auch, dass sich die Genehmigungszahlen endlich wieder nach oben bewegen. Und insofern gehe ich davon aus, dass wir ab Mitte des Jahres auch bei uns in der Bauwirtschaft, so im klassischen Wohnungsbau, dann wieder Belebung spüren. Und ich wünsche es mir auch sehr.
Und vielleicht, also ist dieser Investitionsbooster, das Thema Sondervermögen, dann ja auch nochmal, was das bei euch ankommt in dem ganzen industriellen Bauen dann.
Ja, also da sehen wir erste Erfolge. Das hatten wir auch so erwartet. Da werden wir sicherlich jetzt in diesem Jahr auch schon davon profitieren, wenn auch nicht so stark wie die meisten denken, aber es fängt langsam an. Nichtsdestotrotz ist es wichtig für die Branche. Und das ist eben so mein Appell auch an dieser Stelle, in die Aufbruchstimmung zu kommen. Denn schlussendlich wird uns jegliche Subvention nur dann helfen, wenn wir intrinsisch wieder in der Lage sind, nach vorne zu denken.
Jetzt hast du gesagt, ihr seid so ein bisschen aufgestellt auch wie ein Tausendfüßler. Also irgendwas funktioniert dann immer. Ihr seid auch viel im Automobilbereich tätig. Und das ist natürlich hier für die ganze Region ist natürlich ein großes Thema, die Transformation im ganzen Automobilbereich in der Industrie. Würdest du euch eher als Verlierer in dieser Transformation oder als Gewinner in dieser Transformation sehen?
Bei uns ist das Geschäft zum Glück relativ stabil durchgelaufen, weil dieser Technologiewechsel zum Glück auf unser Business, also auf unsere Technologie, wir sind ja ein ganz kleiner Teil von dem, was da produziert wird. Aber der ist wichtig, ja, weil er für die Automobilisten einen hohen Effizienzgewinn bietet.
Ich würde jetzt mal springen, Martin. Wir springen jetzt mal zum Thema vielleicht Werte. Also du bist ja jetzt eine CEO eines nicht kleinen Unternehmens. Und wir hatten es vorher schon mal kurz touchiert, aber trotzdem ist es ja immer wichtig, von oben die Werte auch zu leben, vorzugeben. Wenn du das beschreiben würdest, was ist dir persönlich wichtig beim Thema Unternehmenskultur, Führung, was du auch möchtest, dass es hier bei Sika bei dir gelebt wird?
Also als allererstes ist es mir wichtig, ein Unternehmen zu sein, das nahbar ist, den Kolleginnen und Kollegen den Raum zu geben für persönliche Kontakte. Ich möchte auch, dass die Kolleginnen und Kollegen das Gefühl haben, dass sie gesehen werden. Und was mir ganz wichtig ist, ist, dass jeder den Freiraum hat, auch Dinge zu entscheiden. Und das ist natürlich in so einem Konzernkonglomerat nicht ganz einfach. Natürlich haben wir Guidelines und Policies und das ist auch alles wichtig. Aber ich bin tief davon überzeugt, dass wir nur erfolgreich sein werden und weiterhin unseren Erfolg halten können, wenn wir es schaffen, jeden Einzelnen mit dem, was er täglich tut, in diesen kontinuierlichen Verbesserungsprozess reinzukriegen. Das ist ein hehrer Anspruch, das wird nicht zu 100% gelingen, das weiß ich schon. Aber ich möchte, dass das Unternehmen meinen Wert dazu kennt. Ich versuche nahbar zu sein, zumindest an den Standorten, an denen ich bin, mich in Teams reinzusetzen und einfach zuzuhören. Ich glaube, dass diese persönliche Vernetzung und die persönlichen Gespräche gerade in so einer Transformationsphase, wo Prozesse auch harmonisiert werden müssen, man kann viel über Projektmanagement aufgleisen, aber wenn Mitarbeiter sich nicht trauen, Dinge zu benennen, wird der Prozess am Ende falsch sein. Und dazu braucht es Offenheit, Transparenz, Klarheit, Mut. Und ich möchte gerne ein Unternehmen haben, das den Freiraum für sowas bereitstellt.
Aber das heißt ja auch, dass du auf der anderen Seite Beschäftigte brauchst, Mitarbeitende, die darauf Lust haben. Mhm. Also das heißt ja auch, Verantwortung zu bekommen und wahrzunehmen. Mhm. Ihr seid jetzt auch nicht wenige, das ist wahrscheinlich gar nicht so einfach. Oder nimmst du das so wahr, dass das dann funktioniert oder auch manchmal nicht, dass jemand sagt, ich möchte es genau wissen, sag mir, was ich zu tun habe.
Die gibt es natürlich, die Kollegen, und das muss man dann auch respektieren. Denn das heißt ja nicht, dass sie einen schlechten Job machen. Im Gegenteil, das sind ja ganz oft auch Menschen, die sehr akribisch sind. Und das ist dann auch gut. Ich möchte aber die mehr machen wollen, auch sichtbar werden lassen. Und das hängt schlussendlich immer an den Führungskräften. Wir haben zum Glück jetzt ein sehr konsequentes Talentmanagement, damit eben auch Talente wirklich sichtbar werden. Denn in einem Unternehmen mit über 3000 Mitarbeitern ist es gar nicht so einfach, die zu identifizieren, die vielleicht auch nicht die lautesten sind. Und das ist eben auch eines meiner Lieblingsthemen, das Thema Introvertiertheit. Da werde ich auch nicht müde, meine Führungskräfte darauf hinzuweisen, dass sie bitte nicht immer nur mit den Lautesten arbeiten, sondern eben auch mal dahin hören, wo es sehr leise ist.
Ich würde gern noch ein bisschen erweitern. Der Einsatz künstliche Intelligenz in Unternehmen. Welche Rolle spielt das Thema bei euch?
Also es spielt eine Rolle und ich sage immer so ein bisschen, ich will das nicht despektierlich sagen, aber man weiß ja, dass die Bauwirtschaft nach der Jagd und der Fischerei die am wenigsten digitalisierte Branche ist. Die Kunst ist es bei uns, die richtige Stelle zu finden, zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Aktion anzugreifen. Ja, und das ist natürlich bei unterschiedlichen Abteilungen mal mehr und mal weniger möglich. Kleines Beispiel, automatisierter Auftragseingang, das funktioniert schon ganz gut. Aber das ist, glaube ich, schon die große Herausforderung. Bei uns laufen viele Projekte. Wir haben die Integration noch nicht ganz abgeschlossen. Speziell 26 wird uns das noch begleiten. Aber dann haben wir wirklich, glaube ich, 80% des Weges geschafft.
Also finde ich jetzt ganz interessant, weil das heißt, bei euch ist auch das Thema KI noch nicht so weit fortgeschritten, dass man sich zu intensive Gedanken über die Auswirkungen auf das Thema Personalentwicklung machen muss, weil ich war nämlich letztens bei einem Unternehmen, das aber auch in eine ganz andere Branche aus dem Bildungsbereich kommt, in denen wir uns darüber unterhalten haben, dass gerade für Berufseinsteiger, egal ob die von der Uni kommen oder auch aus der Ausbildung, aber vor allem von der Uni, es unglaublich schwierig ist, durch KI den Einstieg zu schaffen, weil die Kompetenzen, die sie haben, eigentlich durch KI schon erfüllt werden können und es dann ein zusätzliches Invest ist, der Betriebe zu sagen, ich stelle trotzdem diese jungen Menschen ein, weil sie mit Erfahrung dann besser sein werden oder mit in Anwendung der KI. Aber das kann man jetzt mal als gute Message mitnehmen. Studiert Bauingenieurwesen, macht Ausbildungen im Bau. Ich nehme den Appell jetzt mal hier rein. Ja. Im Übrigen ganz im Sinne unserer Unis und Hochschulen hier, die das auch sagen. Auch die ganze Berichterstattung im Moment über die Krise und Stellenabbauten ist echt schwierig, weil wir laufen auf den Fachkräftemangel zu und diese Berufe werden weiter gebraut. Also deswegen Appell, falls uns jemand zuhört von jungen Menschen, bitte in diese Branchen gehen.
Das kann ich nur unterstützen.
Daniela, wir haben es am Anfang so ein bisschen gesagt. Wir brauchen noch so ein kleines Mitbringsel für unseren nächsten Gast. Hast du eine Idee für uns? Was könnten wir mitbringen von Sika und, oder sagen wir es mal anders, in welcher Farbwelt würden wir uns denn begegnen?
Ich habe tatsächlich eine Idee. Die Farbwelt ist selbstverständlich gelb.
So muss es sein. Sika-gelb.
Da freuen wir uns dann auch drauf, ja.
Vielen, vielen Dank für die wirklich sehr, sehr spannenden Einblicke in eine mir sehr fremde Branche. Also Dankeschön.
Sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr bei uns zu Besuch seid.
Und ich sage auch ganz, ganz herzlichen Dank. Und wir hätten noch so viele Fragen, aber
an Fragen lag es nicht. Ich glaube, die Zeit war es, glaube ich. Vielen Dank.
Danke.
Ganz, ganz viel mitgenommen.
Dankeschön. Danke euch.
Das war die dritte Folge von 178K und ich muss sagen, es war ein super spannendes Gespräch mit Daniela Schmiedle und diese vielen Brancheninsights fand ich wirklich spannend und bei mir haben sich so viele Fragezeichen im Kopf nochmal gelöst. Susanne, was nimmst du aus dem Gespräch für dich mit?
Ja, es waren zwei Punkte, die ich besonders spannend fand. Einmal die Beschreibung der Nachfolge, warum sie nicht geklappt hat. Das zeigt, wie schwierig das ist in Familienunternehmen. Und das Zweite war für mich die Geschwindigkeit und die Kultur, die wir an den Tag legen müssen, um Unternehmen im internationalen Wettbewerb, um den es hier ja auch geht, Erweiterungen und auch das Verbleiben am Standort zu ermöglichen.
Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, kommentieren, liken, bewerten. Schaut auch mal bei Instagram vorbei, @ihk_region_Stuttgart. Gibt es ganz viele Infos rund um den Podcast, aber natürlich auch noch viele, viele weitere Sachen. Susanne, mit wem geht's weiter? Wo fahren wir hin?
Das nächste Mal gehen wir in die Kreativbranche. Ich freue mich schon sehr. Wir gehen ins Bix Jazz Club, treffen dort Mini Schulz und das wird bestimmt auch super spannend.
Und natürlich könnt ihr auch gerne nochmal die ersten zwei Folgen nochmal nachhören. In der ersten Folge waren wir bei Tritschler, haben über die Situation des Einzelhandels in der Stuttgarter Innenstadt gesprochen. Wir saßen da mit Thomas Preuninger, ich erinnere mich noch sehr, sehr gut, war auch ein sehr nettes Gespräch, in der hauseigenen Kochschule. Und unser Besuch bei Ulrich Heppe am Stuttgarter Flughafen lohnt sich auch, da nochmal reinzuhören. Das war's schon für heute, ging irgendwie unglaublich schnell rum alles. Bis zum nächsten Mal.
Ja, bis zum nächsten Mal. Hört rein, macht Werbung und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid.
Echte Nähe, echte Gespräche, echte Wirtschaft. Hier aus der Region Stuttgart. 178K. Immer am 25. jeden Monats. Überall da, wo es Podcasts gibt. Mit Susanne Herre und Martin Hoffmann.